Eine Geschichte, die Geschichte der Hebräerin, die sogar die meisten Menschen kennen, die die Bibel eigentlich nicht unbedingt kennen. Vor allem diese berühmte Aussage, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Eine Geschichte, die niemanden von uns kalt lässt. Niemanden. Weder Agnostiker noch Atheisten noch wer auch immer. Eine Geschichte, die so direkt ins Herz eintrifft und uns vor allem auch gerade von unserer eigenen Schuld, unseren eigenen Unvollkommenheit überführt und uns aber, wie wir schon gehört haben, eben direkt in die barmherzigen Arme Gottes treibt, wenn wir das wollen. Jesus lehrt uns auch in dieser Geschichte wie in vielen anderen Geschichten, wie wir ausgewogen mit Gerechtigkeit und Gnade umgehen sollen. Wir sind oft in der Gefahr, dass wir entweder zu gerecht, zu streng, zu gesetzlich sind oder einfach zu barmherzig und zu tolerant. Aber Jesus lehrt uns, den richtigen Weg zu gehen. Wir fangen an mit einem ersten Gedanken über die Schriftgelehrten, über die religiösen Führer und ihr willkürlicher, falscher Umgang mit dem Gesetz. Und die Frage, wie gehen wir mit dem Gesetz um? Wie gehen wir um mit den 10 Geboten? Im Kapitel 7, Vers 49, wo Christian letzten Sonntag darüber gepredigt hat, da steht ein Satz, der geht durch Mark und Bein von den Schriftgelehrten. Dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. Boah, da geht man Gänsehaut. Was waren das für Menschen? Aber aufgepasst, wie oft bin ich ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer? Jemand, der andere verurteilt oder Situationen beurteilt, die ihn gar nichts angehen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben sich hart und lieblos sogar über das Gesetz gestellt. Sie haben sich überhaupt nicht ans Gesetz gehalten. Im Gegenteil. Sie haben die Menschen einfach lieblos verurteilt. Sie haben nur die Gerechtigkeit gesehen, ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit. Sie haben selbstgerecht alle anderen Menschen verurteilt. Und ich frage mich, wie oft urteile ich lieblos über meinen Nächsten? Ich denke, heutzutage sind wir Christen eher schnell im Verurteilen von sexuellen Sünden. Homosexualität, Scheidung, wilde Ehe. Wir sind relativ schnell, weil es vielleicht auch eher sichtbar ist als andere Sachen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Es ist in erster Linie wichtig, den Menschen als Mensch zu sehen, den Menschen ernst zu nehmen, wie Jesus es uns vorbildhaft zeigt. Denken wir an die Frau am Brunnen, an die blutflüssige Frau, die Jesus berührt hatte. Das war absolut strengstens verboten, als Frau einen Mann in der Öffentlichkeit zu berühren. War auch verboten, mit einem Mann zu reden, hat Jesus auch getan. Wir denken auch an die Zöllner, an Matthäus, Zachäus, diese Klein- oder auch Großkriminellen, aber Jesus hat ihr Herz gesehen, sie haben Jesus gefunden. Natürlich, Jesus hat nie die Sünde toleriert oder akzeptiert, aber er hat den Menschen gesehen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen lernen, die Einsamkeit zu sehen, die Not, den Missbrauch. Wie viele Frauen werden missbraucht von den Männern. Die Not im Leben der Menschen zu sehen. Das Elend, das hinter der Sünde steckt. Oft haben wir die Tendenz, in erster Linie die Sünde zu sehen. Wir sind entsetzt darüber, dass jemand so oder das tut. Und wir vergessen, dass es sich um einen Menschen handelt, den Gott liebt, für den Jesus gestorben ist, der Hilfe braucht. Andererseits würde niemand von uns zu jemandem gehen und sagen, hey, ich denke, du hast zu viel Geld auf dem Konto. Oder dieses Auto, das ist viel zu groß. Kauf dir ein kleineres Auto und gib's Geld in die Mission. Das sagen wir nicht. Oder hast du deinen Zehnten schon gegeben? Das tun wir nicht. Und gerade weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wo es uns sehr gut geht finanziell, sind das schon Fragen, die wir uns selber natürlich in erster Linie stellen sollten. Dabei verurteilt die Bibel genauso deutlich Habgier, Geldsucht, Neid, Eifersucht. Aber darüber wird in unseren Gemeinden eigentlich eher wenig gepredigt oder auch ermahnt. Der Mammon, die Liebe zum Geld, wird in der Heiligen Schrift oft erwähnt und scharf verurteilt. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Die Habsucht. Lasst uns einfach lernen, ganz ehrlich vor Gott zu werden. Gib Gott nicht nur dein Herz, sondern gib ihm auch dein Bankkonto. Er soll frei darüber verfügen können. Wie so ein leeres Blatt. Ich setze meine Unterschrift, Andreas Wenger, und Gott darf den Rest ausfüllen von diesem Blatt. Er darf darüber verfügen. Darf er das? Darf er das bei uns verfügen? Über unsere Freizeit, unser Geld, alles, was wir haben. Nicht mein Auto, sondern dein Auto. Dein Andy Wenger gehört dir, nicht meine Frau, deine Kinder. Wer zuerst nach Gottes Reich trachtet, so sagt Jesus in dieser herausfordernden Rede, Matthäus 6, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wer zuerst nach Gottes Reich trachtet, dem wird Gott alles andere hinzugeben. Und ich kann das bezeugen. Vielleicht mache ich mal eine Predigt über die letzten 40 Jahre. Ich bin von der Schweiz hierher gekommen, ohne Einkommen, ohne nichts. Gott hat mich 40 Jahre lang, es sind jetzt 40 Jahre, seit ich hier bin, hat Gott mich, meine Familie, unsere Kinder total versorgt. Nicht, weil ich immer nach dem Reich Gottes getrachtet habe, aber weil Gott einfach treu ist. Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Zurück zu den Schriftgelehrten, zurück zu dieser Anklage. Die Pharisäer, wie immer, haben gemeint, sie sind im Recht. Aber die Gesetzeslehrer, wie schon gesagt, sie hielten sich überhaupt nicht an die mosaischen Gesetze. Natürlich, es steht im Alten Testament, Ehebrecher sollen gesteinigt werden. Mann und Frau. Mann und Frau. Frau und Mann. Ja, die Frage stellt sich, wo war der Mann? Da war nur die Frau. Wo war der Mann? Und wo waren die Zeugen? Wenn es um Leben oder Tod eines Angeklagten geht, so steht es in 5. Mose 17, darf er nur auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin zum Tode verurteilt werden. Auf die Aussage eines einzigen Zeugen darf er nicht zum Tode verurteilt werden. Und da würde es, wenn man beim genauen Hinschauen, wahrscheinlich noch andere Gesetze geben, die sie übertreten haben. Natürlich stellt sich die Frage, warum dieses harte Urteil über Ehebrecher und andere Sünden. Und da möchte ich uns einladen, nachher in der kommenden Woche untereinander darüber zu reden. Es hat einen Grund, dass gewisse Sünden streng geahndet wurden. Aber immer, über allem steht immer die Gnade für den, der seine Sünde bereut. Aber lass uns darüber reden, über diese Verse. Lass uns darüber nachdenken. Da steht so vieles drin, dass man in einer Predigt, auch 20 Predigen, nicht beantworten kann. Zweiter Gedanke, richtiger Umgang mit der Sünde. Im Gegensatz dazu sehen wir durch die ganze Bibel, dass die Gesetze den Menschen helfen sollen, gut zu leben. Sie sollen Wegweiser sein und Leitplanken. Eine Leitplanke, wenn du zu schnell fährst mit dem Auto, kann dir die Leitplanke das Leben retten. Das Auto hat eine schöne Schramme auf der Seite, aber du hast dein Leben gerettet. Leitplanken sind unheimlich wichtig. Wegweiser, wenn man unterwegs auf dem Berg ist und Nebel und sich verirrt. Oh, wie froh sind wir, wenn wir einen Wegweiser finden, eine Markierung. Genau so sind die Gebote zu verstehen. Nicht um uns kaputt zu machen. Nicht um uns die Freude am Leben zu verderben. Ganz im Gegenteil. Gott will uns vor Schaden und großen Gefahren beschützen. Für Gott, der uns liebt, das dürfen wir nie vergessen, er will das Beste für uns, steht immer unser Wohl im Mittelpunkt. Jesus sieht die tiefe Not dieser Frau, das Elend, die Einsamkeit, aber vor allem auch den Missbrauch von den Männern. Vielleicht wurde sie zum Ehebruch gezwungen. Wir wissen es nicht. Aber das heißt, wie schon gesagt, nicht, dass Jesus mit dem Ehebruch einverstanden ist. Weil am Ende des Gespräches sagt er zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Sündige nicht mehr. Ein wunderbarer Vers finden wir in Kapitel 1, Vers 17. Johannes 1, Vers 17, da steht einer von diesen Versen. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Und das widerspricht sich nicht, das ergänzt sich. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus als Gott ja selbst die Gesetze gegeben hat. Weil Gott spricht zu Moses, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst kein falsches Zeugnis über andere abgeben und so weiter. Die 10 Gebote sind die besten Gesetze, die es je gegeben hat. Unsere ganze Kultur und Zivilisation baut auf diesen Gesetzen auf. Und wir sehen, je mehr wir von diesen Gesetzen wegkommen, geht's bachab. Wenn ein Kind über eine vielbefahrene Straße rennen will, reißt sich los von den Eltern oder versucht sich loszureißen, dann werden die Eltern, die das Kind lieben und beschützen, sie werden sehr streng reagieren. Sie werden das Kind anbrüllen und sie werden es festhalten. Oder? Es hätte fatale Folgen, wenn die Eltern das Kind gleichgültig über die Straße laufen lassen würden. Das würde zeigen, dass die Eltern das Kind nicht lieben. Und diese scheinbare Freiheit, die das Kind genießt, wow, weg von diesen blöden Eltern, würde für das Kind den sicheren Tod bedeuten. Jetzt, wo so viel Verkehr ist und renn über die Straße, sonst vergesst. Es würde für das Kind den sicheren Tod bedeuten. Darum sind gewisse Gesetze einfach sehr streng, streng geahndet. Und darüber wäre es gut zu reden, warum das so ist. Bei näherer Betrachtung, wenn wir anfangen über die Gesetze Gottes, die 10 Gebote und auch andere Gesetze, den 5 Büchern Mose, wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir sehen, wie gerecht und gut diese Gesetze sind. Sie schützen uns und schützen den anderen. Aber wir werden auch erkennen, wenn wir die Gesetze betrachten, dass wir nicht so gut und heilig und fromm sind, wie wir meinen. Paulus sagt im Römer 3, Vers 20, ein ganz, ganz wichtiger Vers. Denn durch die Werke des Gesetzes, dass man versucht, alles genau einzuhalten und fanatisch wird, wie die Pharisäer, denn durch die Werke des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Denn durch das Gesetz kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Da wünsche ich mir und sehne mich danach, diese vielen selbstgerechten, frommen Leute. Ich habe nie etwas falsch gemacht. Wenn alle so wären wie ich, ja lest bitte mal die 10 Gebote durch und erkennt, dass ihr schuldig seid, dass ihr Gnade braucht, dass ihr Vergebung braucht. Ein ehrliches Nachdenken über die 10 Gebote zeigt, dass wir alle vor Gott schuldig sind, dass wir alle gesündigt haben. Und dass wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben. sagt Paulus in Römer 3, Vers 22. Die einzig richtige Antwort auf die Sünde, auf das Problem der Schuld, finden wir in der ganzen Bibel. Zum Beispiel in Galater 2, Vers 16. Wieder ein Wort von Paulus. Und wir erinnern uns daran, dass Paulus einer der, ich würde sagen, der fanatischste Gesetzeslehrer, Pharisäer war. Der sagt, ich war unsträflich, ich habe alles eingehalten. Und er hat sogar die Gläubigen verfolgt. Alle, die anders dachten, die hat er niedergemacht. Dürfen wir nie vergessen, wenn wir diese Stelle lesen. Saulus, vom Saulus zum Paulus, diese krasse Geschichte. Ja. Weil wir aber erkannt haben, sagt Paulus, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir, endlich könnte man sagen, dazu gekommen, an Jesus zu glauben, um vor Gott gerecht zu werden. Wow! Ich denke, oder ich vermute, ich denke, dass genau das im Leben der Ehebrecherin geschehen ist. Während sie Todesangst ausgestanden hat und in dieser unglaublichen Spannung war zwischen den Anklägern, Jesus, der kein Wort redet, Jesus, der sich bückt oder ins Sand schreibt. Ich denke, da ist was im Leben der Ehebrecherin passiert. Sie hat erkannt, dass Jesus der Retter sein muss. Und sie hat sich bekehrt, sie hat ihr Leben diesem Jesus anvertraut, die einzige Hoffnung für die Ehebrecherin, um nicht gesteinigt zu werden. Und schon bevor Jesus kam, erkannten Menschen im Alten Testament, sie haben nichts, noch nichts von Jesus gewusst, von diesem Erlöser, nichts vom Kreuz gewusst, aber sie erkannten, und das finde ich unglaublich faszinierend, im Alten Testament haben Menschen erkannt, dass Gott allein Sünde vergeben kann, wenn sie nur bereuen und bekennen. Wenn es heißt, Abraham glaubte dem Herrn, vertraute dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit, zur Rechtfertigung dazu gezählt. Nicht auf sich selber vertraut. Wer auf sich selber vertraut hat, auf Sand gebracht. Wer auf Gott vertraut, auf seine Gnade, der wird Vergebung finden. Nehmen wir einen König David, ein Mann, von dem Gott sagt, nach meinem Herzen, ein Mann, der Gott gefiel. Aber David war ja ein Mörder und ein Ehebrecher. Wir kennen die Geschichte. Aber David fand Gnade und Gottes Vergebung, als er seine Schuld bereute und wie er sie bereut hat. Er hat sie Gott bekannt. Er war auf dem Boden zerstört. Er hat seine Sünde bekannt. Und wir brauchen nur Psalm 32 zu lesen, oder Psalm 51, der berühmte Bußpsalm Davids. Er hat bekannt, er hat seine Sünde losgelassen. Und Gott hat ihm vergeben. Ein Ehebrecher, ein Mörder. Dritter Gedanke. Jesus, das göttliche Vorbild von Erbarmen und Gnade. Jesu Verhalten in dieser spannungsgeladenen Situation, wo es um Leben und Tod geht, es ist einfach faszinierend. Es ist einfach wunderbar. Jeder von uns hätte die Nerven verloren. Absolut. Wir waren durchgebrannt. Nicht so Jesus. Er ist der coolste Mensch, würden die sagen, die jungen Leute heute. Ich sage das auch. Der coolste Mensch, den es je gegeben hat. Er ist nicht ein Mensch, er ist Gottes Sohn. Darum konnte er so reagieren. Statt auf die Anklage einzugehen, wendet er sich ab vom Geschehen, bückt sich nieder und schreibt in den Sand. Es ist in meinen Augen nicht so sehr wichtig, was er in den Sand geschrieben hat. Aber dass er in den Sand geschrieben hat, was passiert da? Er lenkt die ganze Aufmerksamkeit von der Frau weg auf sich selber. Die Frau hätte sogar, wahrscheinlich hätte sie sogar so versteckt, abhauen können. Aber sie war so gelähmt, es war unmöglich, sie lag ja wahrscheinlich auch auf dem Boden. Aber Jesus schreit in den Sand und lenkt damit die Aufmerksamkeit und die Spannung auf sich. Jesus ist nun im Schussfeld der Ankläger. Was wird er jetzt tun? Was schreibt er da in den Sand? Und die Gegner? Sie bleiben hartnäckig. Sie fühlen sich im Recht. Ha, was wird er jetzt tun? Und dann verblüfft Jesus wieder, wie es nur der allwissende Sohn Gottes tun kann. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass Jesus nicht alle Sünden gemeint hat, die ein Mensch tun kann. Ich glaube, dass Jesus ganz konkret diesen Ehebruch vor Augen hat. Da waren ja alles Männer. Und ich glaube, nur ein Mann kann verstehen, wie ein Mann tickt. Ja? Wie sind wir Männer denn, wenn wir eine schöne Frau sehen? Sind diese Männer nicht alles Ehebrecher in Gedanken und in Tat? Ich glaube, das hat Jesus gemeint. Und wenigstens waren sie dann ehrlich. Sie waren ehrlich, ja. Was oft nicht der Fall ist. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ich bin ohne Sünde, ich bin gerecht, ich habe nie was falsch gemacht. Da kriege ich Gänsehaut. Aber sie waren ehrlich. Und ich glaube, sie haben gemerkt, ja, wir sind Ehebrecher. Oft nur in Gedanken. Sagt Jesus ja auch. In Gedanken, eine Frau, verheiratete Frau ansieht, nach ihrer Begehrt. Da hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. David hat die Bathseba gesehen. Und die Gedanken, ja, er hat den Gedanken Raum gegeben. Er hat die Gedanken nicht gestoppt. Der Gedanke ist der Same der Tat. Alles, was wir tun, ob gut oder schlecht, fängt immer in unseren Gedanken an. Also Jesus nimmt das Problem an der Wurzel. Das hat er hier auch gemacht. Also diese Männer sind alle weggegangen. Sie haben gemerkt, sie sind schuldig, sie sind sündig. Ja. Dazu passt Jakobus 1, 10 bis 13. Sehr gut. Jakobus 1, 10 bis 13. Jakobus, der oft ziemlich strenge und harte Aussagen macht, die uns auch wieder schwer verdaulich sind. Aber hier sagt er etwas Geniales. Wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich gegen alle Gesetze verfehlt. Denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten oder stehlen oder lügen, verleumden. Wenn du nicht die Ehe brichst, so Jakobus, aber tötest, hast du das Gesetz übertreten. Darum redet und handelt wie Menschen, die nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Und ich würde hier noch sagen, nach dem Gesetz der Barmherzigkeit, der Gesetz der Gnade. Denn das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit. Aber triumphiert über das Gericht. Wow. Das passt wirklich sehr gut zu dieser Situation, weil Jesus ist der Gerechte, aber auch der Barmherzige. Er allein kann es. Er allein kann uns vergeben. Er allein hat unsere Schuld abgebüßt. Alle Schulden. Jesu Umgang mit der Frau, wie mit allen Frauen im Neuen Testament, ist unvergleichlich. Es gibt eigentlich keine Worte. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Weil Jesus lebte in einer Zeit, nicht so wie heute. Heute werden die Frauen auch noch, kriegen weniger Lohn oder so, gibt immer noch Ungerechtigkeiten. Aber Jesus lebte in einer Zeit, wo Frauen von den Männern verachtet wurden. Als völlig minderwertig, viel weniger intelligent. Frauen wurden als Sexobjekte gesehen, als Putzlappen. Und genau in dieser Zeit ist Jesus, wie könnte man sagen, bringt Jesus die große Revolution. Er redet mit den Frauen. Er gibt ihnen Würde. Er nimmt sie ernst. Er gibt ihnen Achtung. So auch mit der Ehebrecherin. Mit deiner Ehebrecherin. Ist unglaublich, wie Jesus mit dir umgeht. Und da sage ich mir zu mir selber, wie viel habe ich, wir Männer, in Bezug auf die Frauen, noch so viel von Jesus zu lernen. Jesus sagt zu der Frau am Schluss, ich verurteile dich nicht. Ich verzeihe dir. Durch meine Hilfe brauchst du nicht mehr zu sündigen. Mit meiner Hilfe kannst du ein neues Leben anfangen. Und das gilt auch für dich heute Morgen. Du darfst so zu Jesus kommen, wie du bist. Ob du schon lange Christ bist, ob du noch gar nicht Christ bist. Komm zu Jesus, so wie du bist. Sei ganz ehrlich, er kennt dich, er liebt dich. Sei ehrlich und komm zu ihm. Er allein kann dich heilen, dir verzeihen und dir ein ganz neues, sinnvolles Leben geben, was du auch immer ausgefressen hast. Wie schlimm in deinen Augen deine Sünde ist, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Wenn ein Saulus, der die Christen geschlachtet hat, Vergebung gefunden hat, Petrus, der Jesus verleugnet hat, der ein Feigling war, wie ich auch, dann gibt es auch für dich Vergebung und Gnade. Was auch immer du ausgefressen hast, komm zu Jesus, er kann dir vergeben. Und das wünsche ich uns allen dir von ganzem Herzen. Dass wir das erfahren dürfen. Dass wir Gericht erleben dürfen. Dass wir unsere Sünde erkennen, unsere Sünde bereuen. Dass es uns vielleicht auch wehtut. Das ist richtig. Aber dass wir auch zu Jesus kommen und er diese Last wegnimmt. Und ein neues Leben gibt. Und wir mit ihm ein neues Leben anfangen können. Schließe mit einem letzten passenden Vers aus den Sprüchen, Kapitel 28, Vers 13. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wer sie bekennt und davon lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Amen. Herr Jesus, ich will dir einfach danken. Danken, danken. Du bist einfach der Beste, der Größte, der Coolste. Wir bewundern dich. Wir staunen. Werfen uns nieder vor dir in Demut, Bewunderung und Anbetung. Oh, ich danke dir, dass bei dir Vergebung ist. Für meine vielen, vielen Fehler und Sünden. Vor allem auch gerade für das, was ich nicht sehe in meinem Leben. Wie es im Psalm steht. Wer kennt seine Sünden? Herr, sprich mich los von den Verborgenen. Danke, dass du uns verzeihst, dass du uns heilst. Oh, geh jetzt durch die Reihen, geh in unsere Herzen eine. Mach uns frei von unseren Lasten. Hilf uns loszulassen, alles loszulassen. Unser Bankkonto, unser Leben dir anzubefehlen. Dass das Reich Gottes uns erfüllt und der Wunsch dir zu dienen. Herr, ich will dir danken und dich loben und dich preisen. Und lenk unsere Gespräche, gib uns Einsicht in dein Wort. Erleuchte unsere Herzen und Gedanken, wenn wir darüber reden, uns unterhalten. Dass wir lernen voneinander, die mehr zu erkennen, die mehr zu lieben und dir noch mehr zu dienen. Und das alles zu deiner Ehre, Herr. Amen.